Reingehört, ein Podcast der VRM. Es ist ein Unternehmen, das seit mehr als 160 Jahren einen wichtigen Teil zur regionalen Wirtschaftsstruktur im Rhein-Main-Gebiet beiträgt und als einer der Top-Arbeitgeber in der Region gilt. Die Rede ist vom Opel-Firmensitz in Rüsselsheim. Doch der Standort hat in den letzten Jahren mit vielen Umstrukturierungsprozessen zu kämpfen. Die Übernahme vom Hersteller PSA, später dann Stellantis, im Jahr 2017 führte beispielsweise ja zu einer Halbierung der Arbeitsplätze. Auch die aktuellen Entwicklungen der Autoindustrie sorgen für weitreichende Veränderungen im Werk. Von Stellenstreichungen über die Veränderung der Arbeitsprozesse bis zur Drosselung der Produktion im Dezember 2024. Über all diese Punkte haben wir als regionales Nachrichtenhaus ausgiebig berichtet. Viele Geschichten gibt es sogar exklusiv bei uns zu lesen. Der Reporter, der sich bei der VRM seit 30 Jahren intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, ist heute bei mir im Podcast zu Gast. Erzählt, wie er zum Opel-Reporter geworden ist und wie er den aktuellen Stand in Rüsselsheim sieht. Es heißt wieder, wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, dem Volontärs-Podcast der VRM. Mein Name ist Anna Zota und mir gegenüber sitzt oder steht der Zentralreporter Ralf Heidenreich.
Ja, hallo, freut mich.
Ja. Schön, dass Sie heute hier sind. Zu Beginn, wie ist es denn für Sie, seit 30 Jahren die Entwicklung im Opel-Werk mitzubekommen?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass Opel insgesamt, also nicht nur von den Themen, sondern auch vom Unternehmen her, eine ungeheure Strahlkraft hat. Also Opel beschäftigte in den 1970er Jahren mehr als 40.000 Mitarbeiter. Ja. Und gefühlt jeder Familie war irgendein Familienmitglied beim Opel, wie es immer hieß, beim Opel beschäftigt. Ja. In meiner Familie waren es zwei. Und es ist natürlich total spannend, über so einen langen Zeitraum ein Unternehmen zu begleiten. So in der täglichen Arbeit denke ich da gar nicht dran, dass es 30 Jahre sind. Nur ich habe mal überlegt, wie viele Opel-Chefs ich mitbekommen habe. Und der Florian Hüttl ist jetzt der 14., den ich jetzt begleiten darf, sozusagen. Auch muss man sehen, in der Berichterstattung ist natürlich der Druck auch hoch, ja, wenn es um Opel geht. Das Unternehmen befindet sich seit Jahrzehnten im Krisenmodus. Eine Hiobsbotschaft hat die andere gejagt, sodass über die Jahre so eine Art Wettbewerb zwischen den Medien entstanden ist, wer denn die besseren Exklusivgeschichten hat über Opel. Naja, als Medium vor der Haustür wollen wir da natürlich mithalten und am besten sogar vorne liegen. Das sage ich einfach mal so, das haben wir geschafft. Aber nicht nur wegen des Wettbewerbs war uns das wichtig. Wir haben den Anspruch, unseren Lesern zu zeigen, was wirklich bei Unternehmen wie Opel hinter den Kulissen abgeht. Ja, und das sollten unsere Leser möglichst als Erste erfahren und eben nicht aus anderen Medien. Zumal viele Leser auch bei Opel beschäftigt sind, immer noch.
Ja, über die Besonderheiten, die ja bei der Berichterstattung über den Opel-Standort in Rüsselsheim wichtig sind, sprechen wir später noch. Erstmal, wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, zum Opel-Reporter zu werden?
Ja, also das liegt in der Natur der Sache. Ich bin gelernter Wirtschaftsredakteur und war zuletzt Ressortleiter Wirtschaft. Und da muss man sich einfach mit bedeutenden Firmen der Region intensiv beschäftigen. Und wir haben ja noch neben Opel andere spannende, also Böhringer Ingelheim, Merck, Schott und vor allem BioNTech sitzt ja bei uns auch vor der Haustür. Ja. Und auch bei BioNTech ist es ähnlich, wie es bei Opel war oder noch ist. Da gibt es auch einen großen Wettbewerb der Medien über die Geschichten hinter den offiziellen Pressemitteilungen. Und da wollen wir natürlich auch vorne liegen.
Vielleicht können Sie noch mal erzählen, welches Ereignis Ihnen in den 30 Opel-Jahren am prägnantesten in Erinnerung geblieben ist.
Absolut top ist natürlich die Übernahme durch PSA. Also man muss nochmal zurückschauen. Opel gehörte seit 1929 zu GM. Die Familie hat das damals verkauft mit Blick auf die unsichere Entwicklung und die Befürchtung wegen der Weltwirtschaftskrise damals, ja, die ja Ende der 20er Jahre kam. Da wollte man das Unternehmen gesichert in den Händen eines starken Unternehmens wissen. Ja. Damals wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, eine gute Entscheidung. Über die Jahre hat man so den Eindruck bekommen, gerade zum Schluss hin, GM will Opel eigentlich gar nicht mehr. Die wollen die Verluste nicht mehr, die Opel schreibt. Die wollen das Unternehmen nicht mehr haben. Und dann kam PSA und hat es übernommen. Und Das war natürlich eine Riesennachricht und die Erwartungen, die konnten nicht unterschiedlicher sein. Ja. Auf der einen Seite gab es viele, die sahen da eine goldene Zukunft mit schwarzen Zahlen und wie es der damalige Opel-Chef Michael Loescheller ausdrückte, die Chance für die Marke Opel, deutscher denn je zu werden. Ja. Und die anderen befürchteten, vor allem, er wird Autoprofessor genannt, der Ferdinand Dudenhöfer. Er hat halt schon früh gesagt, Opel wird in diesem Unternehmen nur noch zu einer leeren Markenhülle.
Wer hatte schlussendlich recht gehabt?
Naja, sagen wir mal so, keiner und doch beide. Also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also man muss zunächst mal sagen, das ist wirklich was Tolles, was erreicht wurde. Und haben nicht alle daran geglaubt, dass das funktioniert. Opel ist tatsächlich nach vielen, vielen Jahren in roten Zahlen ist wieder profitabel und auch, so wie es aussieht, nicht zu knapp. Und baut auch, muss man sagen, das ist jetzt kein Geschleime. Also die bauen wirklich tolle Autos. Viele denken da gar nicht dran, aber der Corsa verkauft sich besser als der Polo, der VW Polo. Ja. Und im Kompaktsegment, der VW Golf, der schien immer unbesiegbar. Und der Astra hat es jetzt in einem Monat geschafft, sogar den Golf abzuhängen. Ja, also das sind schon tolle Autos. Dann auch der neue Grandland, die Perspektiven für das Auto sind sehr gut. Aber, sage ich, wenn Stellantis und Opel einfach so weitermachen wie bisher, dann ist Opel zwar profitabel, läuft aber Gefahr, tatsächlich irgendwann zu einer Markenhülle zu werden. Ja, also könnte man sagen, Operation gelungen, Patient tot.
Was meinen Sie damit?
Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Opel ist ja am Stammsitz in Rüsselsheim ungeheuer geschrumpft. Ja. 70er Jahre über 40.000 und dann eben vor der Übernahme durch PSA 15.000. Aber seit PSA, dieses Schrumpfen, das gilt vor allem auch für das bisherige Vorzeigeobjekt von Opel in Rüsselsheim. Und das auch gerne vom Management in den Vordergrund gestellt wird, um die Opel-DNA, wie Sie immer sagen, zu sichern und auch in den Autos hineinzubringen. Das ist nämlich das Entwicklungszentrum. Ja. Und vor der Übernahme gab es dort mehr als 7.000 Beschäftigte. Und werden jetzt die aktuellen Planungen zum Jobabbau umgesetzt, wird das Entwicklungszentrum nur noch einen Rumpf von weniger als 1.000 haben in Rüsselsheim. Ja. Und das liegt daran, dass Stellantis, der Großkonzern Stellantis, der hat ja 14 Marken. Ja. Opel ist eine davon. Und ich kann nicht genau sagen, wie viele Entwicklungszentren die haben, aber die haben einige große. Es macht auch betriebswirtschaftlich keinen Sinn, mehrere ganz große Entwicklungszentren zu betreiben, ja. Und außerdem hat man auch damit begonnen, da ist aber Stellantis nicht alleine, dass man eben in Billiglohnländer oder in Länder mit niedrigeren Löhnen geht und dort Entwicklungsarbeit machen lässt. Also was Opel betrifft, zum Beispiel Marokko. Das sind einige Arbeitsplätze aus dem Entwicklungszentrum hingewandert. Ja. Eine ganz wichtige Sache ist natürlich 2019. PSA kam auf einmal um die Ecke und sagte, wir möchten einen Deal machen mit dem französischen Entwicklungsleister Segula. Der will hier in Deutschland groß wachsen und möchte hier direkt bei uns in der Nachbarschaft einen Standort hochziehen mit einem Campus und alles Mögliche. Und wir möchten gerne 2.000 Mitarbeiter aus dem Entwicklungszentrum zu Segula geben. Ein Riesenwirbel. Es gab heftigste Kämpfe. Die Arbeitnehmervertreterseite hat gesagt, das ist gefährlich. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Und die ganzen Kämpfe haben bewirkt, dass am Ende nur rund 700 gewechselt waren. Ja. Und da muss ich sagen, dass die Arbeitnehmervertretung mit ihren Warnungen recht hatte, weil Segula hat sich jetzt in Rüsselsheim, die haben quasi wirklich auf dem Opel-Gelände haben die ihren Standort. Ja, also das ist auch eine Art von Auslagerung. Ne? Klar, da gehen die Leute von Opel aus dem Entwicklungszentrum gehen zu Segula. Ja? Und Segula hat sich jetzt in Rüsselsheim zwar wieder gefangen, aber 2000 hätte nicht funktioniert. Niemals. Die sind jetzt dort 500.
Also ist eigentlich auch ein Ereignis, was Ihnen prägnant in Erinnerung geblieben
sehr,
ist.
Sehr, sehr sogar. Ja, das hat ja über Monate nicht nur uns beschäftigt, sondern die ganze deutsche Presse. Mhm. Aber wenn wir jetzt nochmal gucken auf den Standort insgesamt, da wird das auch nochmal deutlich, was für ein Abbau stattgefunden hat. Vor PSA gut 15.000, Und wenn jetzt die letzten, also die aktuellen Programme umgesetzt werden, dann sind wir eben bei ungefähr der Hälfte. Ja. Und das wird noch weitergehen. Wir sind jetzt so weit, dass Böhringer Ingelheim mehr Mitarbeiter hat als Opel. Die haben jetzt die 10.000 geknackt, Opel wird unter die 8.000 fallen. Ein ganz, ganz wichtiger Arbeitgeber verliert seine bedeutende Rolle. Aber was man sagen muss, ist, dass das Management früh sehr umsichtig agiert hat und wirklich geschafft hat, die Leute eben jetzt nicht da vor die Tür zu setzen, sondern gestreckt über mehrere Jahre mit durchaus attraktiven freiwilligen Programmen, also Altersteilzeit, Senior Leave Programme oder Abfindungen, sozialverträglich, wie man immer sagt, ne, sozialverträglich das Personal abzubauen. Da gibt es andere Beispiele von Unternehmen, die schmeißen die einfach raus. Aber trotzdem bleibt der Standort, ist innerhalb von 7 Jahren ganz stark geschrumpft worden und das Schrumpfen wird weitergehen. Und das muss man auch benennen, wenn man als Zeitung vor Ort ist.
Ja, gehen wir nochmal mehr auf die Berichterstattung ein oder Ihre Arbeit auch als Opel-Reporter. Da ja so ein Unternehmen wie Opel sich ja insbesondere in Krisenzeiten gegenüber der Presse bedeckt hält. Sie möchten die Verbreitung von Bad Publicity vermeiden. Auf der anderen Seite sind natürlich das öffentliche Interesse und auch die Relevanz für die Region sehr hoch. Wie gehen Sie denn da vor, um dennoch von den Geschehnissen am Standort in Rüsselsheim zu erfahren? Haben Sie da Kontakte?
Ja, also die habe ich, aber ich kann natürlich nicht sagen, welche. Das ist logisch, weil wir bewegen uns ja da, wenn man versucht, hinter die Kulissen zu bringen, so ein Stück weit in dem Investigativbereich. Und da ist Quellenschutz alles. Ja, also das ist existenziell wichtig. Und wenn Sie diese Regel verletzen, dann versiegt die Quelle. Ja, und wir bekommen keine Infos. Und es kann auch für die Quelle sehr unangenehm werden. Ja. All das wäre halt tragisch, weil bis ich solche Kontakte aufgebaut habe, das dauert mitunter Jahre. Also die Vorstellung, es kommt ein neuer Redakteur rein, macht doch mal was Hintergründiges, was jetzt Opel plant mit dem Personalabbau. Das funktioniert so nicht. Ja, sie müssen Vertrauen aufbauen, dass die Quelle das Vertrauen hat, dass sie geschützt ist. Was für meine Arbeit auch noch sehr wichtig ist, also ich muss immer einen guten Überblick haben, über welche Themen gerade berichtet wird. Ja, also ich habe zu allen wichtigen Unternehmen hier habe ich die Google News Alerts eingestellt. Ja, also das bekommt man ja, sobald irgendwas im Netz aufpoppt, bekommt man eine Mitteilung, eine Mail und dann kann man sehen, was jetzt gerade zum Beispiel über Opel oder Böhringer oder so berichtet wurde. Das ist sehr aufwendig. Also ich bekomme da pro Tag, sage ich mal, 200 News Alerts, ja, und davon sind 99,9% uninteressant, aber die 0,1, da sind tolle Sachen dabei, die mir schon viele guten Geschichten beschert haben, wenn irgendwo was aufpoppt.
Und Sie haben wahrscheinlich auch die globale Autoindustrie auch, wenn es jetzt um die Berichterstattung über Opel geht.
Natürlich, aber das ist natürlich auch wichtig, die Strömung, die Entwicklungen in Europa zum Beispiel, und das muss man natürlich dann auch mit berücksichtigen, ja. Und spezielle Entwicklungen in speziellen Märkten auch.
Was ist bei der Berichterstattung über Opel insbesondere zu beachten?
Das Thema Opel ist durch den wirklich jahrzehntelangen Krisenmodus von Opel extremst sensibel. Insbesondere von Seiten des Unternehmens. Man sehr aufpassen, dass man nicht den Eindruck erweckt oder sich dem Vorwurf aussetzt, dass man das Unternehmen kaputt schreiben möchte. Aber auch von Seiten der Leserschaft, die sind auch sensibel. Ja, also vielen hängt da, wie soll ich sagen, ihre berufliche Historie hängt an dem Unternehmen. Sie sind sehr interessant und lieben auch das Unternehmen. Und da muss man auch aufpassen, ja, ob man da den richtigen Zungenschlag findet, ob man es vielleicht nicht übertreibt mit der Inside-Berichterstattung oder auch mal abseits des Krisenmodus schaut, ob man auch mal positive Stücke machen kann, als der Astra den Golf überholt hat, ja, im Verkauf, dass man auch so Themen im Fokus behält. Da müssen Sie eben Überschriften, Teaser, ja mitunter jedes maßgebliche Wort müssen Sie wirklich auf die Goldwaage legen. Dass man aufpassen muss, was zwischen den Zeilen auch dann vermittelt wird. Und ganz wichtig natürlich, die Infos, die wir haben, das muss zu 100%, zu 110%, die müssen stimmen. Also wir können nicht irgendwo, da irgendeiner herkommt und sagt, habt ihr gehört, die wollen das und das machen. Oh ja, das schreibe ich dann ganz schnell. Sondern wir müssen ganz klar absichern, dass die Info stimmt. Vorher machen wir nichts.
Gab es denn wegen einem unserer Artikel schon mal Probleme mit Opel?
Ja, also nicht nur einmal. Ja. Es gab schon Beschwerdebriefe an Geschäftsleitungen, an verschiedene VRM-Geschäftsleitungen, an, glaube ich, die Geschäftsleitung unter Joachim Liebler noch nicht, aber an die Geschäftsleitung unter Karl-Heinz Rötemeier oder Schnücker, da gab es schon. Ja. Aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Und da muss ich auch sagen, da steht immer der Verlag und auch die Chefredaktion hinter den Redakteuren. Vor allem auch deshalb, weil in den Beschwerden nie moniert wurde und auch nie bewiesen werden konnte, dass wir was Falsches geschrieben haben. Also die Infos haben immer gestimmt, das hat denen nur nicht gepasst. Ja, das hat sie halt geärgert und dann wird meistens darauf abgehoben, dass man dem Unternehmen schadet und das Unternehmen sei doch so wichtig für die Region und so weiter und warum wir sowas machen würden und so weiter. Aber bisher nie das belegt wurde oder gesagt wurde, hier, ihr habt einen Fehler gemacht, das stimmt so nicht. Mhm. Ich hatte mal einen Disput mit einem Verantwortlichen bei Opel nach einem Artikel über Personalabbau und das schaukelte sich so ein bisschen hoch. Irgendwann fiel dann der Satz, aber Sie sind doch die Regionalzeitung. Das ist natürlich ein völlig falsches Verständnis von der Regionalzeitung. Also das suggeriert, übersetzt, naja, wenn die anderen, also Wirtschaftspresse, die Handelsblatt und wie sie alle heißen, kritisch berichten, ist das eine Sache. Als Regionalzeitung soll man das Unternehmen, aber auch wie auch immer, irgendwie unterstützen. Ja, und das ist, wie gesagt, eine falsche Vorstellung.
Lassen Sie uns doch nochmal über die Elektrostrategie von Opel sprechen. Electric All In heißt sie. Auch Geschäftsführer Florian Hüttel lobt diese immer wieder. Was verbirgt sich denn hinter dieser Elektrostrategie?
Ja, also was Sie angesprochen haben, das Opel Electric All In, das ist sozusagen der aktuelle Verkaufspush. Ja. Und somit Electric All In sagt Opel, Leute, wenn ihr bei uns einen Opel kauft, dann kriegt ihr viel inklusive. Ja. Also ihr kriegt dann ein Ladekabel, ihr kriegt eine Wallbox und noch so viele Sachen, was vielleicht bei anderen nicht gibt. Das macht Opel, weil branchenweit ja die Verkäufe der Elektroautos im vergangenen Jahr eingebrochen sind. Aber ich muss sagen, ich fand, ich weiß nicht, wie Opel das sieht, aber ich fand es eine unfreiwillige Komik mit Electric All In, weil Sie kennen Poker und wenn jemand All In geht, dann setzt er alles, was er hat. Ja, das ist ein entscheidender Schritt, aber er ist auch sehr risikoreich. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für die Situation bei Opel. Also die versuchen natürlich, sie müssen es versuchen, jetzt viel noch wieder neue Verkaufsanreize zu setzen. Aber es wird mit den großen Zielen, die Opel hat, wird es die nächsten Jahre sicherlich sehr, sehr schwer werden. Also Stellantis hat ja Opel zur Speerspitze der Elektromobilität auserkoren. Opel fängt als Erster an und wir gucken, wie das läuft. Ja. Und ich glaube, ich kenne jetzt keinen Hersteller, der ambitioniertere Ziele hat. Also die haben ja jetzt schon jedes Modell auch elektrifiziert angeboten. Das gibt es zumindest also hier in Deutschland von den Herstellern. Ich kenne keinen, ja, der das wirklich so konsequent schon gemacht hat. Und ab 25 soll jedes neu vorgestellte Modell, also wenn ein neuer Corsa kommt oder so, die soll es nur noch elektrisch geben. Und ab 28 sollen in ganz Europa nur noch Elektroautos verkauft werden. Also das ist enorm ambitioniert. Und wenn Sie mal gucken, wie es letztes Jahr in Deutschland gelaufen ist. In Deutschland ist halt für Opel mit Großbritannien der wichtigste Markt. Der Rest spielt nicht so eine große Rolle. Deutschland und Großbritannien. Wenn Sie da gucken, wie die Verkäufe abgerauscht sind von Elektroautos. Der ganze Markt hat massiv verloren, zweistelliger Prozentsatz. Und es hat natürlich vor allem Hersteller auch getroffen, die in einem Segment anbieten, Autos, in einem Preissegment. In diesem Segment macht eben diese Förderung, die es gab, für die Käufer unheimlich viel aus. Also ein Corsa oder ein Astra. Ja. Wenn, ohne die Förderung sind die einfach viel zu teuer. Mit dem Ergebnis, dass bei Opel die Verkäufe noch viel, viel heftiger eingebrochen sind im vergangenen Jahr als bei anderen Herstellern. Also soweit ich mich erinnere, hatte Opel im Jahr 2023 war ein deutlich zweistelliger Prozentsatz der Verkäufe bzw. der Neuzulassungen rein batterieelektrische Autos. Und das ist runtergegangen bis nur noch 5%. Fast 95% der Autos, die verkauft werden momentan bei Opel, sind Verbrenner. Das ist schon ein Riesenproblem, wenn sie schon eigentlich ab diesem Jahr. Aber wenn weiter die Maßgabe gilt, ab diesem Jahr nur noch elektrisch, dann haben sie ein Problem. Opel wird wahrscheinlich sich so verhalten, wie viele andere das jetzt schon tun oder schon verkündet haben. Nämlich, dass sie ihre Elektropläne halt vielleicht nicht vollständig beerdigen, aber doch revidieren und sagen, naja, so wie es aussieht, brauchen wir die Verbrenner vielleicht doch noch länger. Ja. vor allem auch vor dem Hintergrund, die EU pusht die Umstellung oder hat die Umstellung auf Elektroautos enorm gepusht. Aber diese Ziele der EU, das beginnt zu wackeln. Ja, dieses große Ziel der Umstellung, das ist nicht mehr so fest verankert, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Das beginnt zu wackeln und bringt die ganze Branche in Aufruhr und große Unsicherheit. Und viele revidieren dann ihre Elektroautostrategien. Und Opel hat es noch nicht verkündet. Aber auf dem Brüsseler Autosalon hat Florian Hüttl, der jetzige Opel-Chef, durchblicken lassen, dass Opel sich womöglich auch noch Optionen auf andere Antriebsarten länger offen lässt als geplant. Ich habe das dann auch nochmal abgeklopft beim Unternehmen und habe auch was zurückbekommen, was zwischen den Zeilen das auch meiner Meinung nach auch sagt. Ja, also das muss auch Opel machen. Das muss Opel machen, weil wenn nicht jetzt in den nächsten 2 Jahren auf einmal der Markt sich total dreht und alle kaufen nur noch Elektroautos, dann wäre das Selbstmord.
Das heißt, es bleibt weiterhin spannend am Standort in Rüsselsheim und es wird auch weiterhin viele exklusive Geschichten geben von Ihnen.
Denke ich mal, ja.
Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und hier waren. Und natürlich für Ihre Schilderungen zu Opel. Auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Unsere aktuellen Artikel zu Opel findet ihr in den Shownotes verlinkt und auch auf unseren Nachrichtenportalen der Allgemeinen Zeitung, des Wiesbadener Kuriers oder bei Echo Online unter dem Schwerpunkt Opel. Nächste Woche wird mein Kollege Lutz über einen aktuellen Fall von Tierquälerei im Landkreis Darmstadt-Dieburg sprechen. Schaut nächste Woche auf jeden Fall vorbei, um das nicht zu verpassen. Bis dahin, macht's gut.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.